Meine Damen und Herren, auch im Namen von Amundi ein herzliches Grüß Gott zusammen zu unserem ersten Marktupdate-Call im Jahr 2022. Und wenn wir die ersten vier Wochen ein bisschen Revue passieren, da war einiges los und ich bin schon wieder sehr, sehr gespannt, was unsere Experten zu sagen haben zu dem Thema Märkte auf der Zins- und auch auf der Aktienseite. Mein Name, wie schon eingehend angesprochen, ist Alexander Koch und ich verantworte im Namen von Amundi die vertrieblichen Aktivitäten hier in Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder zahlreich eingewählt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und bevor wir richtig loslegen, nochmal ein, zwei Worte aus dem Housekeeping. Die Präsentation wird auch in altbekannter Manier an die Teilnehmer aus Deutschland im Nachgang zugeschickt werden. Für die Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz möchte ich Sie wieder bitten, dass Sie sich an Ihren gewohnten Amundi-Ansprechpartner wenden, der selbstverständlich die Präsentation umgehend dann an Sie weiterleitet. Und auch nochmal, wie eingangs erwähnt, Sie haben die Möglichkeit, über die Chat-Funktion jederzeit Fragen zu stellen. Keine Angst, die sehen nur die Referenten und wir werden das entsprechend konsolidieren und in einer kleinen Frage- und Antwort Session am Ende der jeweiligen Präsentation weitergeben, beantworten lassen. Sollte eine nicht beantwortet werden, dann ist es auch so wie in der Vergangenheit, da hat sich nichts geändert, da wird im Nachgang die jeweilige Antwort direkt an Sie zugesendet werden. Ich freue mich, jetzt den ersten Sprecher ankündigen zu dürfen, in altbekannter Manier. Herr Thomas Kruse ist mit mir in der Leitung, freue mich sehr. Marktexperte, CIO von Amundi in Deutschland. Und Thomas, wie eingangs erwähnt, die ersten vier Wochen waren gezeichnet durch Zinsentscheidungen, waren gezeichnet durch Volatilität an den Märkten, waren gezeichnet durch Rotationen hin zu Value. Ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen und übergebe dir das Wort. Thomas, Wort an dich.
Vielen Dank, Alexander. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie auch im neuen Jahr wieder zu unserem CIO-Call und zum Marktupdate-Teil begrüßen zu dürfen. Ja, wie der Alexander eben bereits gesagt hat, 2022 hat sehr volatil begonnen. Hauptgrund ist mit Sicherheit die nach wie vor sehr hohe Inflation, verbunden auch mit einem festen Arbeitsmarkt in Amerika, der gerade über den Jahreswechsel die US-Notenbank dazu bewegt hat, doch sehr viel restriktiver in ihrem Wording und aber auch in ihrer letzten Entscheidung jetzt in der Januar Notenbanksitzung zu reagieren. Darauf werden wir natürlich sehr ausführlich eingehen. Zuvor aber vielleicht nochmal zu den Marktdaten, die generell momentan von Bedeutung sein sollten. Blättern wir einmal auf die nächste Seite. Dann sehen Sie gerade bezüglich Konjunktur und Politik, wir haben im vierten Quartal eher mal etwas schwächere Wachstumszahlen in Europa gehabt, speziell in Deutschland sogar negativ mit minus 0,7%. Auf der anderen Seite kann man sagen, dieser Rückgang ist in erster Linie mal verstärkt auch nochmal durch Lockdown-Maßnahmen geschehen, auch durch die Tatsache, dass wir Ende November die Omikron-Variante als Belastung empfunden haben. Inzwischen stellt sich raus, dass die Hospitalisierungsraten relativ gering sind, zwar bei einer sehr, sehr hohen Ansteckung. Und das ist mit ein Grund, dass die Erwartungskomponenten, speziell des IFO oder auch des ZTW-Index, eher mal für eine Zuversicht im weiteren Laufe des Jahres hindeuten. So ist zum Beispiel die IFO-Erwartungskomponente von einem Niedrigstand 92,6 im Dezember zumindest für den Januar wieder auf 95,2 angestiegen. Ich sprach bereits an, die Inflation ist hoch, vor allem in Amerika mit 7%, aber jetzt seit gestern wissen wir es auch in Europa, in der Eurozone, mit 5%. Das ist umso bemerkenswerter, dass gerade in Deutschland aufgrund technischer Effekte in Verbindung mit der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung ursprünglich eher mal eine niedrigere Inflation erwartet worden war. Die ist auch niedriger eingetreten, aber bei weitem nicht so niedrig, weil das erwartet worden ist. Und in Summe steigt dadurch die Inflation in der Eurozone dann weiter auf einen Rekordwert momentan von 5%. Wesentlicher Treiber sind hier mit Sicherheit die Energiekosten über die beiden Monate Dezember, aber auch Januar jetzt bereits gewesen. In Amerika liegt das Wachstum auf der anderen Seite sehr viel höher mit 6,9% annualisiert. Hier sehen wir aber, dass sich die Erwartungen etwas eintrüben. Hintergrund dafür sind, dass gerade der Arbeitsmarkt sehr eng ist. Das heißt, man kaum Arbeitskräfte bekommt. Die hohen Preise bei Vorprodukten sind ein Argument und natürlich die Inflation an sich. Gut, bleibt das Thema Geopolitik. Hier bewegt uns seit Anfang des Jahres mit Sicherheit der Ukraine-Konflikt, der sich weiterhin zuspitzt. Vor allen Dingen für Europa interessant, natürlich auch die möglichen Restriktionen oder Sanktionen hinsichtlich der Erdgasversorgung. Insofern sicherlich ein Punkt, der für uns sehr wichtig ist. Schauen wir auf die Notenbanken. Ich sprach es bereits an. Die Notenbanken sind über den Jahreswechsel sehr viel restriktiver geworden. Man hat ursprünglich im Dezember noch signalisiert, das Anleihekaufprogramm im März auslaufen zu lassen und hätte dann genügend Spielraum gehabt für möglicherweise 3 Zinserhöhungen. Hier sind wir inzwischen sehr viel restriktiver geworden. Wir gehen gleich im Detail darauf ein und werden das auch näher erläutern. Natürlich hat dieser Zinsanstieg, der durch diese restriktivere Notenbankpolitik zur Folge gehabt, dass auch die Aktienmärkte stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Vor allem die Titel, die durch hohe Bewertungen und vor allen Dingen auch durch Gewinne sehr weit in der Zukunft, sprich die klassischen Wachstumstitel, sind davon betroffen gewesen. Und der Alexander sprach es eben auch in der Anmoderation bereits an. Seit Jahresanfang haben wir eine deutliche Outperformance der Value-Titel gegenüber den Wachstumstiteln von weltweit ca. 8%. Wenn ich mir in Europa einzelne Faktoren anschaue, sind es sogar bis zu 10%. Also sicherlich eine ganz deutliche und starke Sektorrotation, auf die wir gerne auch etwas näher eingehen wollen auf den folgenden Folien. Schauen wir einmal auf die rechte Seite. Dann sehen wir im Prinzip die Resultate an den Kapitalmärkten. Aktienmärkte deutlich unter Druck. Das gilt sowohl für den Eurostox als aber auch für den S&P 500. Und wenn man das jetzt mal etwas näher aufschaut, dann kann man sagen, der Januar für den DAX mit moderat minus 2,6, vergleichbar auch dazu zum Beispiel der französische CAC 40 Index. In Amerika wird es dann schon etwas stärker rot mit minus 5,4% für den S&P 500. Und speziell das Wachstumssegment verliert am meisten, hier der Nasdaq 100 als Referenzindex mit minus 9,1% deutet schon an. Wir haben eine Outperformance der Value-Titel und wir haben auch durchaus gute Chancen, dass Europa in diesem Jahr sich besser entwickeln sollte als Amerika. Staatsanleihen, ganz sicher ein Anstieg auf der US-Treasury-Seite Richtung der 1,8%, aber, und das ist erstaunlich, weil die EZB ja bisher noch nicht viel Richtung Zinserhöhungsfantasie von sich gegeben hat. Wir erwarten heute eine etwas restriktivere Ansprache von Christine Lagarde, aber die deutschen Zehnjährigen sind ebenfalls auch seit Jahresanfang um ca. 40, 50 Basispunkte fast gestiegen, auf tatsächlich auch seit langer Zeit mal wieder in einen positiven Bereich. Die 10-jährige Rendite deutscher Staatsanleihen jetzt bei 7 Basispunkte plus. Unternehmensanleihen im Vergleich auch zu den Aktien laufen natürlich hier etwas raus, die Spreads. Das heißt, auch da ein negatives Vorzeichen und bedingt durch die Ukraine-Konflikte auf der einen Seite der Ölpreis natürlich deutlich angestiegen auf ein Niveau von 90, was gestern auch nochmal dadurch bestätigt wurde, dass sich die OPEC nicht darauf verständigen konnte, die Fördermengen auszuweichen. Euro-Dollar leicht positiv für den Euro, war allerdings zwischendurch auch sehr volatil. Wir haben Kurse von 1,14 gesehen, wir haben dann Kurse von 1,11 gesehen. Jetzt in Summe per Ende des Monats ein minimales grünes Vorzeichen. Schauen wir mal genauer auf die nächste Seite, auf die Notenbankpolitik, auf die Fed direkt. Wie gesagt, im Dezember war die Fed aufgrund der hohen Inflationszahlen Oktober, November mit 6,8, 6,9% gefordert zu reagieren. Sie hat das Statement abgegeben, dass man das Anleihekaufprogramm sehr viel schneller beenden wird, als das ursprünglich der Fall gewesen ist, nämlich schon im März, und hat signalisiert, danach hätte man genügend Spielraum, möglicherweise 3 weitere Zinserhöhungen im Jahr 2022 machen zu können. Für den Moment war das, was die Kapitalmärkte im Dezember sicherlich auch erwartet hatten und hat kaum zu großartigen Verwerfungen geführt, weil man mit diesem Spielraum letztendlich auch wieder das Heft des Handelns bekommen hat und genügend Zeit zum Reagieren auf die Inflationsdaten. Tatsächlich aber über den Jahreswechsel ist diese Diskussion deutlich schärfer geworden. Wir reden jetzt im Moment von der Möglichkeit, 5 Zinserhöhungen in 2022 zu bekommen, a 25 Basispunkte. Und Sie sehen einen möglichen Zinsverlauf oder Zinserhöhungsverlauf auf dieser Grafik auf der linken Seite, kommend von einem Zinssatz 0 bis 0,25, würden wir dann bis Ende des Jahres auf 1,33 steigen, was dann, wie gesagt, rund 1,25% wären, also Zinsschritte A 25 Basispunkte. Damit aber nicht genug. Es wird auch diskutiert, ob man bereits im März einen ersten Zinsschritt in der Richtung von 50 Basispunkten sehen könnte. Dem würden wir momentan noch eine Absage erteilen, aber nach unserer Meinung sind es auch bisher erstmal 4 Zinserhöhungen, mit denen berechnen. Alles wird davon abhängig sein, und das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist, wie hoch die Inflationszahlen, die uns jetzt am 10. Februar beziehungsweise dann auch am 10. März für die Monate Januar und Februar bekannt gegeben werden, ausfallen. Erwartet werden sie tatsächlich nochmal leicht höher mit 7,3%. Und da sich die Notenbank nach ihrer Sitzung im Januar sehr viel Spielraum, man könnte es auch mit einer gewissen Ungewissheit übersetzen, gegeben hat, rechnen wir damit, dass die Volatilität gerade zu den Zeitpunkten der Veröffentlichung der Inflationsdaten sehr hoch sein könnte. Begründen tut die Notenbank ihren Schwenk damit, dass wir inzwischen einen Arbeitsmarkt haben, der sehr fest ist. Wir haben eine Arbeitslosenrate in Amerika nur noch von 3,9% und auch ein Lohnwachstum in Höhe von 4,9% year over year. Das heißt, genau diese Effekte, dass nämlich auch die Löhne ansteigen und damit so eine Art Lohnpreisspirale einsetzen könnte, macht der Notenbank Sorgen, zumal auch die Unternehmen nicht unbedingt adäquate Arbeitskräfte bekommen. Schauen wir einmal auf die rechte Seite, da ist dann ein anderes Phänomen zu erkennen, nämlich wir preisen natürlich diese Zinserhöhungen am kurzen Ende ein. Am langen Ende sehen wir aber, dass momentan die Renditen im 10-jährigen Bereich, exemplarisch genannt, nicht großartig über die 1,8% hinwegkommen. Das hat zur Folge, dass sich die Steilheit der Zinsstrukturkurve, die auch immer so ein bisschen ein Indiz dafür sein kann, gerade in einem Zinserhöhungszyklus, ob die Notenbank hier zu weit gehen, dass sich diese Steilheit zwischen der 2- und der 10-jährigen Rendite von circa 1,30, 1,35 auf jetzt nur noch 60 Basispunkte reduziert hat. Also durchaus ein Indiz, dass die Märkte die Gefahr sehen, die Notenbank könnte zumindest mit dem Argumentarium, was sie momentan haben und mit den Aussichten, etwas zu hawkisch, etwas zu restriktiv agieren. Blättern wir mal eine Seite weiter. Da sieht man dann auch das, was ich bereits ansprach, die Inflation auf Rekordniveau. Das gilt sowohl für USA als auch für die Eurozone, jeweils die dunkelblaue Linie, die wir hier eingezeichnet haben. Anders aber als in Europa sehen wir auf der linken Seite diese hellblaue Linie. Das ist der Employment Cost Index in den USA, der gerade jetzt auch im letzten Jahr deutlich angestiegen ist auf diese besagten 4%. Inzwischen sind es year over year sogar 4,9%. Anders in Europa. Die rote Linie, man sieht, das ist eine sehr lange Grafik von 2009 bis 2021. Wir verharren relativ gesehen im Durchschnitt mit einigen starken Ausbrüchen natürlich zwischenzeitlich, aber in Summe momentan im Durchschnitt. Das heißt, in Europa wird die Gefahr zumindest auch von den Notenbanken oder speziell der EZB nicht unbedingt so stark eingeschätzt, dass es hier zu Lohnüberwälzungsspielräumen kommt und wir dementsprechend diese Lohnpreisspirale bekommen könnten. Entsprechend agiert die EZB bisher auch noch nicht und stellt Zinserhöhungen ja weit in die Zukunft. Anders die USA, wie gesagt, hier werden wir zunehmend restriktiver, bedingt durch das Lohnwachstum, bedingt durch diesen angespannten Arbeitsmarkt. Auf der nächsten Seite sehen wir auch, welche Auswirkungen das dann auf die realen Renditen hat. Auch hier nämlich der Unterschied auf der linken Seite, die USA, die gerade über den gesamten Zeitraum Mitte 2020 bis Dezember 2021, ja, ich sag mal, eine Seitwärtsbewegung bei der Größenordnung minus 1 in etwa gehabt haben, trotz steigender Inflationserwartungen, das ist jeweils hier die türkisfarbene Linie, damit verbunden aber auch einen Anstieg der Nominalrenditen hier gesehen als die hellblauen Linie. Man traut also der Notenbank in den USA sehr viel mehr zu, was die realen Renditen im negativen Bereich, aber zumindest auf gleichbleibendem Niveau gehalten hat. Gerade erst am rechten Rand, jetzt im Januar, sehen wir nochmal einen Anstieg, der uns eher so in die Richtung minus 0,6 bringt. Das heißt, hier laufen jetzt tatsächlich Inflationserwartungen, die leicht runterkommen, denn generell gehen wir noch davon aus, dass in 2022 die Inflation sich verlangsamen wird, nur nicht eben in dem gewünschten Tempo. die nominalen Renditen aber leicht ansteigen. Insofern kommen die realen Renditen hier zurück. In Europa schaut das anders aus. Die Inflationserwartungen sind deutlich stärker gestiegen als die Renditen, was dazu führt, dass die realen Renditen tatsächlich sehr weit abgerutscht sind in den Bereich von -4%, hier am Beispiel von Deutschland gesehen. Also auch hier sieht man die deutlichen Unterschiede momentan zwischen den beiden Bereichen USA und Europa und auch die Problematiken, die die Notenbanken FED und die EZB auf der anderen Seite momentan sehen. Das Ganze wird natürlich verschärft und damit blättern wir auf die nächste Seite bitte, dass wir generell ein rückläufiges Momentum im Wachstum haben, das dadurch auch noch beeinträchtigt worden ist, jetzt gerade über im vierten Quartal in Europa durch die auftretende Omikron-Variante beziehungsweise auch durch die Lockdown-Maßnahmen, die wir gehabt haben. Wir sehen die tatsächlichen Zahlen fürs vierte Quartal, und zwar die hellblauen Säulen Quartal auf Quartal, die dunkelblauen Säulen jeweils der Vergleich zum vierten Quartal 2020. In Deutschland tatsächlich sogar Quartal auf Quartal, ich sprach bereits an, ein Rückgang der Wirtschaftsleistung. Und auch auf im Vergleich zum vierten Quartal 2020 lediglich ein Anstieg von 1,4%. Das sieht in allen anderen Ländern der Eurozone sehr viel besser aus und durchaus auch in den USA eher mal etwas positiver. Hat natürlich in Amerika auch ein Stückchen weit damit zu tun, dass man diese Lockdown-Maßnahmen nicht mehr so weit ausgefahren hat, wie das immer in der Eurozone der Fall ist. Das spiegelt uns im Umkehrschluss aber durchaus die Möglichkeit wider, dass mit einer Omikron-Variante und wir tatsächlich so ein bisschen aus einer pandemischen Lage in eine endemische Situation kommen, was wir für das zweite Quartal entwarten, dann natürlich sehr viel mehr Nachholeffekte haben könnten in Europa. Man sieht auch bereits, wenn man auf die rechte Seite schaut, dass sich hier tatsächlich die Wachstumserwartungen jetzt im Vergleich, was wir für das erste Quartal 2022 im Dezember noch geschätzt haben, jeweils als hellblaue Säule, und dann aber den roten Punkt, das ist das, was wir jetzt im Januar für das erste Quartal 2022 schätzen würden, kaum großartige Veränderungen sieht. Man sieht bei Deutschland kaum Veränderungen, in Spanien nicht, Italien leichter Rückgang um -0,1%. In den USA, da wo es im Prinzip kaum Lockdown-Maßnahmen gibt, wo man aber auch sehr viel weiter schon ist in der Entwicklung der Pandemie, keine Veränderungen mehr Dezember auf Januar, was darauf hindeutet, dass wir, wie gesagt, Omikron als eine Größe, die uns noch stärker im Wachstum momentan einschränken könnte, mehr und mehr in den Hintergrund schieben. In Summe heißt das ist dann die nächste Seite, dass wir tatsächlich für dieses Jahr, bleiben wir zunächst mal auf der rechten Seite, ein Wachstum der Eurozone von 3,8% erwarten und für die USA von 3,7%. Ich sprach aber an, das Momentum des Wachstums nimmt ab, für 2023 für die Eurozone dann nur noch ein Wachstum von 2,4% und in den USA von 2,1%. Das ist so ein bisschen der schmale Grat, den die Notenbanken hier haben. Sie agieren also nicht in einem Umfeld, wo das Wachstum an Dynamik noch gewinnt, sondern sie agieren in einem Umfeld, wo das Wachstum an sich sich schon reduziert über das Jahr und versuchen jetzt im Prinzip noch die Inflation zu bekämpfen durch deutliche Zinserhöhungen, laufen dabei natürlich Gefahr, auch dass die Wirtschaft in Mitleidenschaft geraten könnte. Dennoch, wenn man mal schaut auf die linke Seite, das Sentiment unter den Unternehmern, da kann man dann sehen einen gegenläufigen Effekt. Ich sprach bereits an, bleiben wir zunächst in der Eurozone oder vielleicht in Deutschland sogar eher, die dunkelblaue Linie. Im Dezember hatten wir mit einem der schwächsten Werte fürs Gesamtjahr 2021, mit knapp unter 50. Der hat sich jetzt im Januar wieder deutlich aufgehellt. Hat sicherlich damit zu tun, dass wir natürlich erkennen, okay, mit der aktuellen Variante der Pandemie könnten wir tatsächlich in eine endemische Lage kommen und dementsprechend die wirtschaftliche Aktivität sich sehr viel stärker entfalten in der Eurozone, weil, wie gesagt, wir hier noch Nachholeffekte haben. In Amerika, die türkisfarbene Linie, sieht das Bild ganz anders aus. Wir haben lange Zeit in 2021 auf einem relativ hohen Niveau verharrt, kommen jetzt im Januar deutlich unter Druck. Hat damit zu tun, dass zum einen die Vorprodukte nach wie vor sehr teuer sind, auf der anderen Seite die Unternehmen nicht unbedingt die Arbeitskräfte bekommen, die sie sich wünschen. Und als letztes natürlich auch aufgrund der hohen Inflation die Nachfrage seitens der Konsumenten zurückgeht. Und speziell die US-Wirtschaft ist stark abhängig auch vom Konsum. Und deshalb macht sich die Inflation in Amerika sehr viel stärker bemerkbar. Durchaus auch hier unterschiedliche Aspekte, die Zentralbanken berücksichtigen müssen, deutet auf jeden Fall deutlich darauf hin, dass wir im Jahr 2023 mit einem niedrigeren Wachstum werden rechnen müssen, als das noch in diesem Jahr der Fall sein dürfte. Die nächste Seite zeigt uns, dass entsprechend dieser Veränderungen gerade über den Jahreswechsel, gerade seitens der Notenbanken, die Volatilität deutlich zugenommen hat. Wir haben auf der linken Seite die Volatilität auf der einen Seite für den Rentenmarkt als dunkelblaue Linie abgetragen, vor allen Dingen aber auch für die Aktienseite, die hellblaue Linie, sehen wir einen deutlichen Anstieg in den Bereich von 30, 35, immer eine Indikation dafür, dass es Verwerfungen gibt. Und interessant ist zu beobachten, dass mit dieser Volatilität, mit diesen Verwerfungen tatsächlich auch einen Favoritenwechsel stattgefunden hat, wenn man mal auf die rechte Seite schaut. Nun haben wir natürlich zunächst mal nur einen Monat hier abgetragen. Man sieht aber sehr schön, dass gerade der value-lastige Bereich in den USA als dunkelblaue Linie sehr viel besser sich halten konnte, als das meinetwegen der S&P 500 als Gesamtindex oder auch gerade die Wachstumskomponente des S&P 500 gewesen ist. Nun ist das bisher zwar nur ein Monat, wir gehen aber sehr wohl davon aus, dass sich dieser Trend im laufenden Jahr anhalten sollte. Wir gehen also von einer Outperformance der Value-Titel gegenüber den Wachstumstiteln aus, verbunden damit auch die Erwartung, dass speziell Europa in diesem Jahr leicht besser performen könnte als die USA. Die USA hat einen sehr viel größeren Anteil an Wachstumstiteln, auch vor allen Dingen in den breiten Indizes. Und Europa hat möglicherweise den Vorteil, dass sie mit dem sogenannten Reopening durchaus, wie gesagt, noch Nachholeffekte hat, die dann letztendlich auch zum Tragen kommen könnte. Wir also durchaus positiver auf der Aktienseite für die europäischen Titel, denn die amerikanischen. Das Gesamtpotenzial der Aktienmärkte, schauen wir uns mal auf der nächsten Seite etwas näher an, ist natürlich in erster Linie auch vom Gewinnwachstum abhängig. Und wir erwarten hier in Summe für das Jahr 2022 immer noch ein Gewinnwachstum von 9,5%. Wir bleiben hier in diesem Falle in den USA zunächst mal, weil hier die Berichtssaison für das vierte Quartal bereits am weitesten fortgeschritten ist. Und wenn man sich jetzt mal anschaut auf der rechten Seite, wie viele Titel haben dann besser abgeschnitten, als das ursprünglich erwartet worden war und wie viele schlechter? So kann man immer noch sagen, haben ungefähr so bei der Mitte den S&P 500 abgetragen, es sind in Summe noch mehr Titel, die besser abschneiden konnten als schlechter, wobei es in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel Grundnahrungsmittel, eher die schlechtere Variante war, im Ölbereich natürlich die deutlich bessere. Gerade wenn ich jetzt auch vor zwei Tagen die Exxon-Zahlen anschaue, das waren sicherlich sehr, sehr positive Zahlen. Bisher ist es also noch nicht so, dass die Unternehmen ihre Margen nicht halten könnten und dementsprechend auch Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Es scheint eher so zu sein, dass vielfach die hohen Energiepreise oder aber auch Vorproduktpreise auch an den Endkonsumenten weitergegeben werden können. Links sehen wir nochmal, wie hoch das Gewinnwachstum tatsächlich im vierten Quartal für die einzelnen Sektoren gewesen ist, im Vergleich zu was man per Ende Dezember erwartet hatte. Im Wesentlichen keine großen Verschiebungen, wenn man den Industriegüterbereich vielleicht einmal ausnimmt, wo es durchaus eher etwas schwächer an Ergebnissen reingekommen ist, als das erwartet worden war. In Summe heißt das, wir empfehlen auf der nächsten Seite weiterhin natürlich aufgrund des Zinsanstieges gerade in Kernländern im Staatsanleihenbereich eher eine kurze Duration beziehungsweise auch eine Untergewichtung dieser Segmente, wohingegen wir zum Beispiel im Bereich chinesischer Staatsanleihen deutlich positiver werden, auch im Bereich der Unternehmensanleihen eher in Europa noch etwas positiver sind im Vergleich meinetwegen zu den USA und generell im Bereich der Emerging Market Anleihen in harter Währung auch eher ein leichtes Übergewicht fahren würden. Hintergrund bei China ist unseres Erachtens, wir haben hier eine Notenbankpolitik, die wieder etwas expansiver wird. Und nach dem letzten Jahr, wo es doch sehr viel regulatorische Eingriffe seitens der Regierung gegeben hat, entspannt sich die Situation hier. Und auch der Bereich der No-Covid-Policy sollte sich mit einer Omikron-Variante etwas entspannen können, gerade auch nach den Olympischen Spielen. Auf der Aktienseite andererseits sind wir für die USA allenfalls neutral gewichtet, würden hier aber in jedem Fall den Value-Bereich übergewichten. Sie sehen, der Growth-Sektor ist sogar mit einem doppelten Minus gezeichnet. Also hier sind wir durchaus sehr vorsichtig. In Europa, wie gesagt, etwas positiver. Positiver auch für China, gerade für die zweite Jahreshälfte. Wir erwarten im ersten Halbjahr noch ein Wachstum in China von 2,8%, im zweiten dann aber durchaus von 5,8%. Also hier durchaus ein Aspekt, der dann unter Umständen auch wieder auf deutsche Aktien und ihren Exportanteil abstrahlen könnte. Auch ein Aspekt, der für Europa positiv ist. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Dann muss man sagen, über den Jahreswechsel doch durchaus veränderte Vorzeichen, gerade seitens der Notenbanken. Die stärkere Gangart und die restriktivere Politik hat sicher dafür gesorgt, dass einerseits zwar die Zinsen stark steigen, andererseits aber auch die Gefahr zunimmt, dass die Notenbanken etwas oder speziell die US-Notenbank etwas überziehen könnte. Das betrifft natürlich die Aktienmärkte auf der einen Seite, speziell hier gesagt, wie gesagt, den Wachstumssektor. Dennoch, wir glauben, dass 2022 mit einem Gewinnwachstum von knapp 10% durchaus weiter ein Jahr sein könnte, was an den Aktienmärkten eine positive Performance versprechen sollte. Wir würden dementsprechend in Summe die Aktien leicht übergewichten. Hier allerdings mit regionalen Vorteilen für Europa, während wir auf der Staatsanleihenseite speziell eher mal etwas vorsichtiger sind, mit einer kurzen Duration agieren würden oder auch Kernstaatsanleihen runtergewichten würden. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, stehen aber natürlich gerne noch für Fragen zur Verfügung.
Perfekt. Thomas, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Meine Damen und Herren, wie eingangs angesprochen, Sie haben die Möglichkeit, natürlich über die Chat-Funktion auch Ihre Fragen an den Herrn Gruse zu stellen. Sind auch bereits etliche eingegangen, Thomas. Ich würde sagen, wir starten einfach mal so ein bisschen. Bin gerade dabei, alles zu sortieren. Bleiben wir mal bei der Zinsseite und starten über die Zinsseite. Schwerpunkt ist die Zinsstrukturkurve. Die Frage des Teilnehmers geht in die Richtung flache Zinsstrukturkurve in den USA. Sehen wir da ein konjunkturelles Warnsignal, zumal Zinserhöhungen eine Inversität vermuten lassen?
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Ich bin in der Vergangenheit oftmals gefragt worden, welches Zinsniveau wäre denn unter Umständen gefährlich für die Konjunktur? Diese Frage kann man so natürlich nicht beantworten. Es gibt nicht irgendwie einen Zinssatz, der das widerspiegeln würde, weil es auch tatsächlich davon abhängig ist, ob wir einen Zinserhöhungszyklus beginnen in einer konjunkturellen Phase, wo die Konjunktur noch weiter an Dynamik gewinnt, oder eben so, wie es in diesem Jahr der Fall ist, dass wir im nächsten Jahr eher mit einer etwas niedrigen Wachstumsrate rechnen. Ich glaube, in dem Falle, und das ist, glaube ich, die Indikation dieser Frage, in dem Falle ist die Steilheit der Zinsstrukturkurve oder auch der Punkt, an dem praktisch wir irgendwo mal eine inverse Zinsstrukturkurve bekommen könnten, ein deutliches Indiz dafür, dass die Märkte Sorge tragen, dass die Notenbanken hier überziehen. Deshalb sagte ich auch bereits, im Oktober, November hatten wir noch einen Abstand zwischen 2- und 10-jährigen Renditen in den USA von 1,35. Das ist jetzt zurückgegangen auf 0,6. Sicherlich auch in der Erwartung, was in 2023 an Zinserhöhungen noch kommen könnte. Wir erwarten bei Amundi, dass die Zinsen innerhalb der nächsten 12 Monate zumindest noch im 10-jährigen Bereich bis auf 2,1% steigen könnten. Jetzt müsste man gegenrechnen, was wir denn tatsächlich auch erwarten an weiteren Zinserhöhungsschritten. Dann kann man aber durchaus sehen, wie viele Zinsschritte wir erreichen, bevor dann möglicherweise tatsächlich die Zinsstrukturkurve komplett flach oder möglicherweise sogar invers werden könnte. Und dann wäre der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt ab diesem Punkt überziehen die Notenbanken. Und deshalb ist genau dieser Zinsspread, diese Steilheit der Zinsstrukturkurve für uns eine Indikation, genau hinzuschauen, was die Notenbanken hier aktuell tun und ob das die Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte.
Ich bleibe mal gleich bei der Folgefrage. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Alles gut.
Okay, dann bleibe ich aber trotzdem gleich bei der Folgefrage, weil die passt irgendwie gut dazu. Gibt es eine Einschätzung von dir, ab welchem Leitzins der FED sozusagen droht, das Wirtschaftswachstum in den USA abzuwürgen?
Ja, das ist ja genau so ein bisschen das, was ich sagte. Also ein Zinssatz ist selber schwer zu sagen, weil er davon auch abhängig ist, wie gut das Wachstum denn tatsächlich bleibt. Im Moment werden ja bis zu 9 Zinserhöhungsschritte diskutiert. Also wir wären dann in etwa so bei 2,25, 2,5 in etwa. Wenn ich jetzt sagte, auf der anderen Seite rechnen wir im 10-jährigen Bereich nur mit einer Rendite von 2,1 für dieses Jahr, muss ich fairerweise dazu sagen, kann natürlich sein, dass es im nächsten Jahr noch leicht höher der Fall ist, dann ist das so in etwa diese Region, wo ich annehmen würde, mehr kann die US-Notenbank eigentlich nicht machen, ohne dann tatsächlich die Konjunktur stärker zu belasten. Ist alles aber auch davon abhängig, wie weit denn und wie schnell denn die Inflation zurückkommt. Ein Aspekt, den ich neben noch ausführen wollte, in Europa, am Beispiel der deutschen Staatsanleihen, schaut das Ganze etwas anders aus. Also da haben wir zum Beispiel eine Ausweitung der Unterschiede zwischen 2- und 10-jährigen Zinsen bekommen, von ursprünglich 35 Basispunkte auf jetzt leicht über 50 Basispunkte, deutet eher darauf hin, dass man hier vermutet, die EZB reagiert spät, wenn überhaupt, und eventuell sogar zu spät. Also insofern zu spät, dass sie dann stärker agieren müsste. Das ist ein Indiz für diese Richtung. Also insofern, ich sage das ja deutlich, in beiden Ländern, USA und Europa, gibt es aktuell sehr unterschiedliche Vorzeichen, sowohl was das Wirtschaftswachstum betrifft, aber auch was die Notenbankpolitik betrifft.
Ich bleibe mal bei der relativen Betrachtungsweise EZB-Fed. Dort das Handelsblatt, das ist auch eine Frage jetzt aus dem Teilnehmerkreis, kürzlich geschrieben, dass die Zinsdifferenz zwischen USA und Europa in der Historie meist nicht 2% überschritten hat. Und wenn wir einfach dieses Thema mal mit aufnehmen, dann wäre die EZB ja jetzt sozusagen unter Zugzwang. Und die Frage geht dann, könnte der Euroraum und die verschuldeten Staaten einen Zinsanstieg derzeit überleben und droht dann nicht die nächste Griechenland- oder Italien-Krise?
Das ist genau der Knackpunkt. Also ich kenne diesen Artikel auch und sage auch ganz klar, das, was ich eben schon andeute, die Zinsstrukturkurve in Deutschland zeigt eigentlich so ein bisschen, dass die EZB unter Zugzwang gerät. Und wir haben sie ja nun heute. Ich bin gespannt, ob es ein etwas restriktiveres Wording zumindest geben wird. Bisher geht ja die EZB nicht davon aus, dass sie im Jahr 2022 die Zinsen wird anheben müssen. Wenn sie sich heute den Spielraum dafür schafft, dann vielleicht allenfalls im vierten Quartal eine Zinserhöhung. Wir werden es sehen. Ich glaube nicht dran. Das Thema ist natürlich, dass wir auf der einen Seite hohe Unterschiede in dem Verschuldungsgrad haben. Italien ist bei 160% Verschuldung gemessen an der eigenen Wirtschaftskraft. Da sind wir natürlich auf einem Niveau von 70, 75 sehr viel niedriger. Und wenn wir jetzt noch vor Augen haben, dass wir alle in Europa vor allen Dingen den Klimawandel vorantreiben möchten, dafür hohe Investitionen notwendig sind, dann wäre in dem Falle sicherlich ein erhöhter Zinssatz, gerade bei einer so hohen Verschuldungsrate, sicherlich nicht förderlich. Also insofern, ich gehe momentan nicht davon aus, dass die EZB sehr viel restriktiver in ihrem Wording wird, sondern sich den Zeitraum durchaus offen lässt und jetzt nicht ähnlich wie die Fed tatsächlich einen solchen Weg einschlagen wird.
Perfekt. Eine Frage habe ich noch, und zwar da Richtung Thema Value versus Wachstumstitel. Ist es nicht die Gewinnentwicklung entscheidend für die Bewertung, und was nützt ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn steigende Rohstoff- und Energiepreise unter Umständen die Unternehmen nötigen, Dividende zu reduzieren?
Vollkommen richtig. Also grundsätzlich ist die Gewinnerwartung mal das ganz Entscheidende. Das war jetzt die Diskussion, findet vor allen Dingen statt unter dem Aspekt, dass wir natürlich in den letzten Jahren sehr viel Wachstumswerte gehabt haben, die tatsächlich auch ihre Gewinne erst stark in der Zukunft haben. Wenn ich jetzt einen ansteigenden Zinssatz habe, dann muss ich diese Zukunftsgewinne eben sehr viel höher abdiskontieren und bekomme dementsprechend einen ganz anderen Wert, was das Unternehmen heute momentan wert sein sollte. Das heißt, hier eine deutliche Bewertungskorrektur. Man sieht es auch sehr schön, wenn man mal die großen 5 Titel im Nasdaq rausrechnen würde, dann ist der Anteil der Unternehmen dahinter teilweise bis 25-30% von den Höchstkursen Mitte November gefallen. Bisher muss man sagen, auf der anderen Seite die hohen Inflationszahlen und auch die hohen Preise bei den Vorprodukten sind große Unternehmen alle in der Lage gewesen, aufgrund ihrer Marktpositionierung oder auch ihrer Markenpositionierung diese Preise weiterzugeben. Das ist aber natürlich der Aspekt, auf den man genau achten muss. Wer ist sehr energieintensiv als Unternehmen Also dementsprechend auch von den hohen Schwankungen abhängig. Wer ist aber zum Beispiel auch gerade in defensiveren Value-Sektoren davon weniger stark abhängig, kann seine Gewinne erwirtschaften und hat auch generell ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also da sehen wir momentan eher die Chancen.
Super, vielen herzlichen Dank. Vielleicht noch einen einzigen Satz. Einen einzigen Satz. Die Zeit nehmen wir uns raus. Geopolitik. Russland, Ukraine.
Einen einzigen Satz, gut. Ja. Wenn es eintreten würde, wäre es natürlich ein sehr einschneidendes Ereignis. Wir messen dem momentan eigentlich eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit bei. Kann ich mich in irgendeiner Form dagegen absichern? Ja, durch im Prinzip Positionierung auch durchaus in Rohstoffwerten, in Ölwerten, speziell in Ölwerten, aber möglicherweise auch in Gold. Ein Aspekt noch dazu. Die Notenbank in den USA liefert momentan sehr stark. Die EZB hätte den Spielraum nachziehen zu müssen, was vielleicht positiv für den Euro wäre. Ukraine-Konflikt wäre aber sicherlich positiv für den Dollar. Insofern, die Währung ist hier momentan keine leidgebende Komponente. Ein Satz.
Vielen herzlichen Dank, Thomas. Danke überhaupt für die Markteinschätzung. Meine Damen und Herren, jetzt freue ich mich sehr, einen Vordenker zum Thema Nachhaltigkeit begrüßen zu dürfen. In meinen Augen einen wirklichen Experten zum Bereich Ökonomie, Ökologie und Globalisierung. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Herrn Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ich werde noch ein bisschen dabei bleiben, denn er ist Mitglied im Club of Rome, Ehrenmitglied im World Future Council und da auch bekannt als engagierter Kämpfer für den Bereich der Ökologie, aber auch ein Realist. Ein Realist, wenn es darum geht, die Bereiche ökonomische Interessen mit dem Umwelt auch zu verknüpfen. Und mir ist da ein Artikel und ein Leitsatz von ihm entgegengesprungen, der mal quasi frei nach dem Motto gesagt worden ist: Wenn die Menschen sich nicht von ihren Autos trennen wollen, müssen eben die Autos umweltfreundlich gemacht werden. Da habe ich danach gleich ein, zwei Fragen. Herr Professor von Weizsäcker, ich freue mich sehr auf Ihre Ausführungen und würde Ihnen das Wort erteilen. Vielen Dank.
Sehr gerne, lieber Herr Koch, meine verehrten Damen und Herren. Ich habe ein paar Bilder gemacht, die ich jetzt vorführe. Und zwar will ich anfangen mit dem grausigsten Szenario, dass nämlich der Meeresspiegel erheblich ansteigt. Es gibt in der Westantarktik einen Gletscher, Schweiz heißt der, wenn der ins Meer rutscht, steigt der Meeresspiegel sofort um etwa 30 Zentimeter. Im Moment jammern wir ja, wenn es um einen Zentimeter irgendwo raufgeht. Und wenn das weitergeht, dann kommen wir in die Gegend einer Heißzeit. Auf dem Bild sehen Sie erstmal links, ganz wunderschön, Italien während der letzten Eiszeit, da war es fast doppelt so groß, und während der letzten Heißzeit war es nur halb so groß. Also alles, wo heute viele Menschen leben in Italien, ist dann unter Wasser. Und das ist in Bangladesch noch viel schlimmer, aber auch in Florida und an vielen anderen Stellen. Große Teile von Skandinavien, also Dänemark und Finnland und so weiter, wären ungeheuer gefährdet. Das ist dramatisch. Der Erdteil, der am meisten gefährdet ist, ist Asien. Da leben etwa 800 Millionen Menschen praktisch direkt am Meer, darunter eben 50 Millionen Städte. Und einige von denen haben ja 20 Millionen, so Shanghai oder Jakarta oder so etwas. Das heißt also, wenn der Meeresspiegel um auch nur 5 Meter ansteigt und nicht 30, wie bei dem vorherigen Bild, dann kriegen wir ein Flüchtlingsproblem, das ist 30 Mal größer als das von 2015. Und das war ja schlimm genug für die europäische Politik. Europa ist interessanterweise der einzige Kontinent, der bisher das Thema Klimaschutz einigermaßen ernst nimmt. Also peinlicherweise ist Asien da völlig im Rückstand. Das müssen wir wissen. Komischerweise ist es aber auch so, bei der letzten Bundestagswahl war das Thema immer, wie könnte Deutschland beim sogenannten 1,5-Grad-Ziel bleiben? Und dann kommen lauter Sachen, dass man mehr Windmühlen im Emsland oder sonst wo oder in Bayern haben muss und Solarenergie stärken und so weiter. Das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber Deutschland produziert nur ein Fünfzigstel der Treibhausgasemissionen der ganzen Welt. Und mehr als die Hälfte kommt einfach aus Asien. Das heißt also, wir ein Klimaschutz, der sich auf Deutschland bezieht, ist physikalisch gesehen ziemlich irrelevant. Er ist nicht politisch irrelevant und moralisch. Aber wir müssen dringend dafür schaffen, dass die anderen Kontinente, insbesondere Asien, ernsthaft mitmachen. In der letzten Folie komme ich nachher darauf zu sprechen. Das eigentliche Problem mit dem Klimaschutz ist auf diesem Bild angedeutet. Wenn man die Länder der Welt in kleinen Pünktchen aufträgt und das nach den acht wichtigsten Wirtschaftssektoren beschreibt, dann sieht man, je ärmer das Land, desto geringer die CO2-Emissionen pro Kopf. Also, von links nach rechts ist aufgetragen der Pro-Kopf-Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt und von unten nach oben der Pro-Kopf-Beitrag zur CO2-Emission. Das geht stramm miteinander. Das ist links die karikierte Pfeillinie. Das heißt also, Klimaschutz, ceteris paribus, bedeutet aufhören mit Wachstum. Das will aber natürlich niemand. Also entsteht hieraus ein absoluter Imperativ einer Entkoppelung von BIP pro Kopf mit CO2 pro Kopf. Diese Abkoppelung hat sich die neue Bundesregierung ja auch durchaus vorgenommen, aber eben hauptsächlich für Deutschland. Wenn man also etwas längerfristig denkt, muss man daran denken, wie schaffen es China und Indien und Japan und verschiedene andere Länder und natürlich auch die USA, diese Entkoppelung voranzutreiben. Die deutsche Chance besteht tatsächlich darin, der Welt vorzuführen, dass ein Land von 80 Millionen Einwohnern es immerhin schafft, Wohlstand und Treibhausgasemissionen voneinander zu entkoppeln. Dieses ist physikalisch möglich. Dazu das nächste Bild. Als ich im Deutschen Bundestag war, hat mein Freund Hermann Scheer die Idee gehabt, man sollte doch ein erneuerbare Energiengesetz machen, welches dann auch dafür führen sollte, dass Photovoltaik und Windenergie und andere erneuerbare Energien immer billiger werden. Und genau diese Entwicklung haben wir erlebt in den letzten 40 Jahren. Da hat sich der Preis einer Kilowattstunde Photovoltaikstrom um einen Faktor 300 vermindert. Heute kostet in den Sonnenländern wie Algerien, Saudi-Arabien, aber auch Teilen von Chile und Australien und so weiter nur noch einen Eurocent. In Deutschland kostet noch ungefähr 5 Eurocent. Das ist auch viel weniger als zum Zeitpunkt unseres erneuerbaren Energiengesetzes. Damals kostete eine Kilowattstunde Photovoltaik einen ganzen Euro. Das heißt, auch in Deutschland ist es um einen Faktor 20 billiger geworden. Das kann aber noch deutlich weitergehen. Jetzt die außenpolitische Frage. Das ist nicht einfach. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderung, der direkt an die Kanzlerin berichtet hat und jetzt an den Kanzler, hat im Jahr 2009, kurz vor der Kopenhagener Klimakonventions, Konferenz den sogenannten Budget-Approach-Ansatz vorgeschlagen, in der Hoffnung, dass Frau Dr. Merkel das nach Kopenhagen mitbringt und dann alle Leute überzeugt. Was ist das? Der Budget-Ansatz bedeutet, erstmal physikalisch auszurechnen, wie viel CO2-Emissionen stehen uns als Budget noch zur Verfügung, damit wir bei 1,5 Grad oder, wenn es schlimmer wird, 2 Grad stehen bleiben und ab dann Klimaneutralität existiert. Und da kommt also in Megatonnen ausgerechnet eine ganze Menge noch an CO2-Emissionsmöglichkeit dazu. Aber die alten Industrieländer, einschließlich Deutschland, haben in dieser Frage in den vergangenen 150 Jahren eigentlich schon alles verschlimmert. Und wenn man als Prinzip im Budgetansatz sagt, alle Länder der Welt bekommen ein pro Kopf identisch großes oder kleines Budget, das sie noch verbrauchen können, das ist in den gestrichelten Linien des Bildes sichtbar, dann würden die alten Industrieländer ab dem Jahr ungefähr 2024, also in 2 Jahren, überhaupt keine Lizenzen, überhaupt kein Budget mehr übrig haben. Und dann, das war die Idee des Budget-Approach, müssten die alten Industrieländer, einschließlich USA natürlich, in die Entwicklungsländer pilgern, die haben, wieder die gestrichelte Linie, noch eine ganze Menge übrig und sagen, wir würden gerne von euch ein paar Lizenzen kaufen. Und dann sagen die, ja, wir haben noch eine ganze Menge übrig, das kostet aber. Und das ist der eigentliche Trick an dem Ansatz. Dann würde zum ersten Mal in der Geschichte es in einem Land wie Indien oder Kamerun oder Uruguay, egal, irgendein Entwicklungsland, rentabel werden, sich um den Klimaschutz zu kümmern. Erinnern Sie sich an das Bild mit Europa? Da war ja von den Entwicklungsländern nicht ein einziges, welches ernsthaft sich um Klimaschutz kümmert. Aber wenn wir den Budgetansatz machen, dann werden die reicher, indem sie anfangen, Klimaschutz zu betreiben. Das ist also im Grunde die Idee. Nun will ich aber doch noch etwas anderes sagen zur Abkopplung. Ich habe das Beispiel Photovoltaik erwähnt, aber es gibt auch viele andere Bereiche, in denen das interessant ist. Ich habe mit einem amerikanischen Freund, Amory Lovins, vor etwa 25 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktor 4, Untertitel Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Das heißt also, man kann Energie oder Primärrohstoffe, einschließlich seltener Erden, ungefähr 4-mal so effizient einsetzen, insbesondere durch besseres Recycling, Remanufacturing und was es so alles gibt. Und ich rate jedem in Europa, der was von Wirtschaft versteht, darum, diese Effizienzentkoppelung voranzutreiben. Damit kann man vermutlich, insbesondere wenn dieser Budgetansatz politisch akzeptiert wird, wahnsinnig viel Geld verdienen. Remanufacturing ist ja wesentlich ehrgeiziger als einfaches Recycling. Da geht es darum, dass man die Komponenten von Produkten, also zum Beispiel von einem Handy oder von einem Auto oder einem Fernsehapparat oder so macht, dass in den Komponenten die wertvollen Stoffe drin sind, einschließlich der seltenen Erden und Gallium und Indium und andere Dinge, die man für die Photovoltaik braucht. Und wenn das Gerät sein Lebensende erreicht hat, aus Neuigkeitsgründen, also Innovation, dann würde man die wertvollen Stoffe, die man dringend braucht, aus den Komponenten ganz leicht wieder rausholen und die Komponenten als solche wieder in das neue Produkt einbauen. Das nennt man dann Remanufacturing. Und Das wären also Sachen, die technologisch ohne weiteres möglich sind. Viel weiter wollte ich da jetzt nicht gehen. Es gibt natürlich haufenweise andere Probleme, über die man sprechen könnte. Also zum Beispiel, wenn heute jemand über Innovation redet, dann denkt er automatisch an nichts anderes als Digitalisierung. Aber das ist zum Teil eine Fehlinterpretation. Also wenn Amazon in Nordskandinavien eine riesige Fabrik bauen muss, um den Energieverbrauch aus Temperaturgründen etwas billiger zu machen, dann heißt das, ein Teil der Digitalisierung ist irrsinniger Energiefresser. Das gleiche gilt von den Bitcoins, das weiß man ja inzwischen, und vielen anderen Sachen. Also Digitalisierung ist ein ganz großer Energiefresser. Das muss auch korrigiert werden. Ich will auch darauf nicht lange eingehen. Ich will dann nur noch sagen, es gibt natürlich sehr viele geografische Probleme. Also von Ukraine ist soeben geredet worden. China ist seit Xi Jinping auf einmal militärische Großmacht geworden und will das auch unbedingt nützen, nicht nur gegenüber Taiwan. Das heißt also, da gibt es viele Probleme, die auch mit zu berücksichtigen sind. Aber mein Interesse an Klima und an biologischer Vielfalt liegt darin, dass die Länder der Welt sich eigentlich zusammenfinden müssten, um sich um die gemeinsamen Probleme der Erde ernsthaft zu kümmern. Auch dieser Budgetansatz ist ja im Grunde ein Gemeinschaftsprojekt. Allerdings so, dass die alten Industrieländer den größten Teil der Zeche zu zahlen haben. Ich höre jetzt erstmal auf. Jetzt können wir noch miteinander diskutieren. Eine Sache wollte ich noch sagen zu der Effizienzrevolution. Ich habe als geschulter Physiker mal ausgerechnet, wie viele Kilowattstunden würden wir benötigen, um ein 10-Kilo-Gewicht, schwerer Eimer Wasser oder schwerer Bergsteiger-Rucksack, von Höhe des Meeresspiegels auf den Gipfel des Mount Everest hochzuheben. Und das habe ich, wenn ich das meinen kalifornischen Studenten gefragt habe, ich war Leiter der kalifornischen Umwelthochschule, dann bekam ich Antworten zwischen 1000 und 10.000 Kilowattstunden. Das ist völliger Unsinn. Die physikalische Antwort lautet eine Viertel-Kilowattstunde. Das heißt also, aus einer Kilowattstunde kann man unglaublich viel, auch mechanisch, an Werten herausholen. Nur heute verplempern wir die Energie. Es gibt eigentlich keine ernsthafte Energieeffizienzstrategie, auch in den fortgeschrittenen Ländern, einschließlich in Europa. Da wäre also noch eine ganze Menge zu holen, abgesehen von der heute geläufigen Geschichte, dass man eben auf erneuerbare Energien umsteigt. So, und jetzt können wir noch ein bisschen diskutieren.
Vielen herzlichen Dank erstmal für die Präsentation und für die Ideen und Ansätze. Es wird gerade sehr viel im Chat diskutiert über das Thema Budget Approach, das Sie vorgestellt haben, das wir auch gerade noch sehen. Ich nehme mal eine Frage raus, fand ich sehr interessant. Darf man davon ausgehen, dass die Vorschläge des Budget Approach in 2010 oder früher gemacht wurden? Und was hindert uns bisher daran, es umzusetzen? Und dann ein paar Punkte wie Bequemlichkeit, politische Interessen etc. Und darauf folgend, wie stark ist denn überhaupt die Lobbyarbeit der Umweltpolitiker in dem Bereich weltweit?
Gute Frage. Frau Dr. Merkel war so tüchtig, in Kopenhagen das Thema vorzuschlagen. Und dann haben sofort die Russen und die Polen und Kasachstan, aber auch Südafrika oder Kolumbien oder Indien oder sogar USA gesagt, da machen wir nicht mit. Wir stehen auf Kohle. Punkt. Und deswegen wollen wir diese Sache nicht machen. Also die Inder würden gesagt haben, ja, wir brauchen die Lizenzen alle für uns. Und dann hat Frau Dr. Merkel das erstmal wieder in die Schublade zurückgeschoben. Wir müssen also im Grunde dafür sorgen, dass es in der Weltklimapolitik Anreizsysteme gibt für praktisch alle, und diejenigen, die noch nicht mitmachen, die kann man dann vielleicht mit Sanktionen bestrafen.
Mhm. Inwieweit beurteilen Sie auch Themen wie technologischen Fortschritt, der in dem Bereich mit unterstützen könnte? Es gibt ein paar interessante Wege, wie das Thema Greenhouse Gas Emissions, die man wieder aus der Atmosphäre zieht, etc.?
Absolut, das ist ungeheuer wichtig. Ich bin sogar dafür, dass man Technologie benutzt, CO2 einfangen, um damit den klimaneutralen Verbrennungsmotor zu machen. Bisher denken die Leute ja in Deutschland nur, ein klimaneutrales Auto ist per Definition ein Elektroauto. Das muss nicht sein. Man kann, wenn eine Kilowattstunde in Algerien oder so nur noch einen Eurocent kostet, dass den dadurch erzeugten Wasserstoff chemisch mit CO2 verkoppeln, dann hat man einen Stoff, den nennt man Methanol. Und Methanol ist ein nahezu perfekter Benzinersatz. Aber es ist absolut klimaneutral, wenn man es auf diese Weise hergestellt hat, denn das verpustet nicht mehr CO2, als man vorher reingesteckt hat. Also es ist ein Beispiel von 20 Beispielen, wo man mit besserer Technologie die Klimaneutralität erreichen kann.
Eine Frage habe ich noch, die ist wichtig, ist auch gerade sehr präsent in den Medien. Entscheidung der EU, Atomkraft nachhaltig, ja oder nein? Wie beurteilen Sie das?
Und Gas natürlich. Naja, in Bezug auf CO2 ist sie nachhaltig, aber in Bezug auf andere Gefahren ist sie überhaupt nicht nachhaltig. Man kann sich sehr leicht Atomterrorismus vorstellen. Und physikalisch gesehen ist Kernkraft und Kernwaffen miteinander sehr eng verbrüdert. Das heißt also, die Franzosen laufen da Gefahr. Übrigens die Chinesen auch. Die Japaner dagegen sind dabei auszusteigen. Das ist beachtlich. Also, ich finde das unsinnig. Bei Gas sieht die Sache besser aus. Das soll ja nur dann als nachhaltig gelten im Sinne der Taxonomie, wenn es Kohle aus dem Betrieb nimmt und das Ganze ist nur temporär, also nach 2 Jahrzehnten oder so etwas hört das auf. Also Erdgas ist im Prinzip legitim.
Ja, mit dem Blick ein bisschen auch auf die Zeit möchte ich mich auch bedanken, Herr Professor von Weizsäcker, für die Präsentation, für die Ideen, für die Informationen auch und für Ihre Zeit auch bei uns heute mit dabei zu sein. Meine Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit auch noch wahrnehmen, Ihre Aufmerksamkeit in Richtung des nächsten Marktupdates zu lenken. Das stattfinden wird in 2 Wochen, auch hier mit einem interessanten Teilnehmerkreis wieder. Wir werden hier Herrn Peter Altmaier mit dabei haben, unseren ehemaligen Wirtschafts- und Energieminister. Und was mir noch wichtig ist, es wird auch das nächste Produktupdate stattfinden zum Thema Global Ecology mit unserem Portfolio-Manager Christian Zimmermann. Das wird sein am 8.2. Vielleicht nochmal wichtig auch für die Teilnehmer aus Deutschland. Präsentation wird Ihnen zugeschickt. Für unsere Gäste aus der Schweiz und Österreich bitte an den Amundi-Ansprechpartner wenden, damit Sie die Präsentationen bekommen. Und mit diesen Worten bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Und freue mich, Sie zu den nächsten Marktupdate-Calls wieder recht zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Alles Gute. Auf Wiederhören.